Access All Areas, der Backstage-Podcast. Staffel 1, Folge 8. Back in Black, Live-Talk mit Chris Harms bei Miraluna 2022. Mir geht es unfassbar gut, gerade nach dem gestrigen Auftritt. Mit diesem Satz von Chris Harms, Sänger und Gitarrist von Lord of the Lost, schließt sich der Kreis. Der Crypt-Talk zwischen ihm und Stefan Tarnscheid, CEO von FKP Scorpio, war ein aus der Not geborenes digitales Format der Pandemie, das aufgrund der hohen Nachfrage beim Miraluna Festival 22 erstmals live stattgefunden hat. Die Stimmung war dementsprechend ausgelassen. Chris und Stefan erzählen, wie die Pandemie die Live-Musikbranche verändert hat, beantworten Fragen, die sie bei anderen Gesprächspartnern nerven würden und teilen skurrile und bewegende Momente des postpandemischen Alltags, die das Publikum zum Lachen und zum Weinen bringen.
Okay, hallo zusammen, einen wunderschönen guten Morgen, liebes Miraluna.
Moin.
Es ist so schön, dass ihr so früh alle da seid. Chris und ich freuen uns wahnsinnig, euch alle zu sehen. Warum und wie doll und so, das besprechen wir alles noch in der nächsten Dreiviertelstunde. Aber das, was wir hier machen, hat in den letzten Jahren zweimal ohne Öffentlichkeit stattgefunden, weil wir bei den digitalen Ausgaben des Miralunas ein paar besondere Punkte setzen wollten. Und da das Ganze so unglaublich erfolgreich war und das so viele von euch gehört haben, haben wir uns gedacht, wenn wir jetzt endlich alle wieder zusammen können nach der langen Durststrecke, machen wir das dieses Mal live, dass wir uns alle auch sehen und nicht nur über Spotify oder YouTube oder die digitalen Verbreitungsformen miteinander beschäftigen können. Und insofern freuen wir uns wahnsinnig, es ist eine Premiere live, obwohl es eigentlich schon das dritte Mal ist, der dritte Crypt Talk im dritten Jahr. Jetzt wieder echt und live und ja, und wir wollen uns jetzt mal damit beschäftigen, wie es uns ergangen ist in der ganzen Zeit und wie froh wir jetzt sind, wieder alle da zu sein. Und für uns ist es ein überwältigendes Gefühl und damit steigen wir jetzt auch mal ein. Wie geht's dir denn, Chris? Wie hast du das letzte Jahr verbracht seit unserem letzten Talk?
Ich bin normalerweise so allergisch auf die Frage, wie geht es dir? Aber ich weiß, in diesem Fall meinst du es wirklich ernst. Und also mir geht es gerade unfassbar gut, gerade seit gestern. Also das war so bewegend. Dort in der warmen Nachmittagssonne mit diesen vielen Strahlen, den vielen strahlenden Gesichtern der Menschen, diese Songs zu spielen. Auch wenn es erstmal wieder schräg war, nach irgendwie ein paar Wochen lauten Metal-Konzerten zum Ensemble zurückzukehren. Aber ich glaube, genau das hat es so magisch gemacht. Und auch generell muss ich sagen, dass ich wieder irgendwie in den Modus gefunden habe. Deshalb geht's mir auch tatsächlich wieder gut damit. Ich hatte Phasen in der Pandemie, wo ich wirklich dran gezweifelt habe, ob ich das überhaupt alles noch so machen soll. Weil man ist irgendwann ja so raus und denkt sich irgendwann, es geht ja auch ohne. Bin ich vielleicht auch ohne glücklich? Und ich kann jetzt wieder mit Gewissheit sagen, nee, ohne bin ich, glaube ich, nicht glücklich. Also ich bin sehr froh, dass ich wieder drin bin. Und aber wie ist das bei dir? Sitzt du wieder im Büro oder machst du nur noch Homeoffice? Siehst du wieder Menschen bei der Arbeit?
Nein, ich sehe Menschen und ich muss diese Menschen auch sehen. Also im Büro, wenn wir das alles vorbereiten, genauso wie hier auf den Veranstaltungen, auf dem Festival, auf Miraluna, was natürlich auch eine Herzensangelegenheit von uns ist, wo wir das ganze Jahr mit großem Inbrunst dran arbeiten. Das endlich wieder machen zu können, war extrem wichtig. Und das nicht zu machen, hat auch extrem wehgetan. Also das ganze Team hat alles gegeben. Und wenn dann so der Stecker gezogen wird und es dann so lange dauert, als wir damals anfingen und das erste Miraluna verschieben mussten, haben wir niemals darüber nachgedacht, das ein zweites Mal tun zu müssen. Und als das dann auch noch passierte, das war halt wirklich ein Hänger, das war eine große mentale Belastung für alle, also gesamtgesellschaftlich, als aber auch im Kulturbereich bei Miraluna und allem, was da dranhängt. Und das dann in diesem Jahr wieder tun zu können, war natürlich sensationell. Das Festival ist voll, die Leute sind auf dem Gelände und lieben, was sie sehen, man feiert wieder zusammen, man kommt zusammen in dieser Familie, die ja schon seit Jahren auch gut auf sich aufpasst hier bei Miraluna. Und das ist ein überwältigendes Gefühl. Ich hatte gestern, als es dann wirklich wieder losging, auch als ihr gespielt habt, auch einige andere, wirklich Tränen in den Augen, weil das einfach so überwältigend war, zu sehen, dass es auch alles noch funktioniert und nicht auf der Strecke geblieben ist. Natürlich muss man auch ehrlicherweise sagen, gibt es viele postpandemische Probleme, die man bei Veranstaltungen auch spürt, aber wir haben es, glaube ich, ganz gut hinbekommen. Auch wenn es immer zwei, drei Dinge gibt, die womöglich noch besser laufen könnten, ist es aber trotzdem mit all den Problemen, die man gerade so hat, was man auch in den Medien immer überall liest, Personalprobleme, Materialprobleme und diese ganzen Dinge, die damit zusammenhängen, aber trotzdem ein wahnsinnig tolles Ergebnis und wir sind so glücklich, das endlich wieder machen zu können.
Also da sprichst du aber auch was an. Mir ging das auf der Bühne gestern auch so. Ich hatte ein paar Momente, wo du wirklich merkst, wie die Stimme bricht und es dann schwer ist zu singen. Und trotz der vielen strahlenden Gesichter und man freut sich die ganze Zeit, war so so überwältigend. Und gerade bei Ansagen ist es dann so. Also ich plane meine Ansagen nicht, sondern ich sage einfach das, was ich gerade so fühle. Und ich habe dann auf die Leute geschaut und auf den Catering-Bereich und auch die ganzen Kollegen gesehen, die da auch alle standen und guckten, wo ich auch viele meine Freunde nennen darf. Und die alle wiederzusehen, das ist auch der Grund, warum ich heute hier bis abends bleibe, weil ich einfach so viele Kollegen so viele Jahre vermisst habe, die ich endlich wieder sehen kann. Und auch die Autogrammstunde gestern, das war völlig krass. Also man kennt ja die ganzen Gesichter irgendwie so von Social Media, so diese Profilbilder, die brennen sich ja irgendwann alle so ein, wenn man an denen vorbeifliegt. Und das wieder so zu machen, ist natürlich einfach was ganz Besonderes. So.
Ja, für mich ist das auch so ein bisschen der Handwerker-Part meines Jobs. Mal neben der Tatsache, dass ich Veranstalter bin, bin ich auch der Booker dieses Festivals. Das heißt, ich suche alle Bands aus und baue das Programm zusammen mit meinem Team. Und
du hast uns ausgesucht?
Ich habe dich ausgesucht, okay. Zum wiederholten Male, ja. So wie einige andere auch. Nein, aber es ist tatsächlich so, dass so ein Festival zu buchen, ist gar nicht so einfach. Weil man muss aus verschiedensten Untermusikrichtungen immer die beste Mischung finden. Man will auch nicht sofort alle Bands ständig wiederholen. Es ist halt wie mit Legosteinen bauen. Man baut es auf, ab, um und das macht man eigentlich den ganzen Tag, ein Jahr lang, bis das Festivalprogramm steht und dann geht's los. Dann kommt der Vorbereitungspart, das sind dann immer die heiße Phase vor den Festivals. Aber wenn die Festivals dann stattfinden und man steht bei euch auf der Bühne, bei den anderen Bands oder auch irgendwo im Publikum, was ich sehr häufig mache, und schaut sich das dann an, wie die Reaktionen sind, wie die Energie auf die Bühne geht, aus dem Publikum zur Band und von der Band zurückkommt ins Publikum, dann ist es immer genau der Punkt, wo ich weiß, warum ich das mache. Und das ist ein ganz, ganz überwältigendes Momentum, finde ich. Und das ist nicht digitalisierbar oder ähnliches. Das haben vor allem die letzten zwei Jahre gezeigt. Und darum bin ich auch wirklich ergriffen und auch doppelt glücklich, dass es endlich wieder so sein kann, wie wir das lieben und auch nicht mehr anders wollen, glaube ich.
Warum buchst du Lord of Lost so häufig? Weil wir dich bestechen mit Merch jetzt. Wir haben mal extra für dich Polohemden gemacht, weil Stefan trägt nur Poloshirts. Ja, oder... Wir nennen es auch intern, in unserem Lordshop nennen wir es auch das Stefan Tarnscheid-Shirt.
Ja, das ist eine große Ehre. Da weiß jeder,
was gemeint ist. Nee, aber ich habe eine ernste Frage. Ja. Wenn du sagst, du baust das Festival zusammen und du baust es um. Und das ist ja nun bei Lego auch manchmal so, man stolpert dann nochmal drüber. Es tut auch immer schön, wie wenn man nachts nackt irgendwie auf dem Weg zum Bad in so einen Stein läuft. Ne? Man kennt das. Und dann fällt so ein Lego-Stein beim Spielen raus, wie jetzt vor ein paar Tagen Megaherz. Und dann kriegt man dann einen anderen Stein rein. Lacrimas Profundere, geile Band, hat super funktioniert. Leute fanden es toll. Was ist, wenn dir so ein Headliner wegbricht? Du kannst ja so einen Ast nicht einfach ersetzen. So zack, gibt's einen Plan für sowas oder was ist dann los?
Na, nicht wirklich. Wir sind natürlich sehr gut vernetzt mit allen Künstlerinnen und Künstlern. Aber es ist auch mal ein bisschen die Frage, wann das passiert. Wenn das 8 Wochen vor dem Festival passiert, hat man vielleicht noch die Chance, einen guten Ersatz zu finden.
Nee, ich meine jetzt schon so Megaherz-Style, so ja, 2 Tage vorher.
Dann wird es im Headliner-Bereich echt schwierig. Da muss man gucken, dass man eine Band findet, die gut ist, auf die sich alle einigen können und dass man das irgendwie so ersetzt dann. Das ist uns aber Gott sei Dank im Headliner-Bereich noch nie passiert. Ich hatte jetzt gerade natürlich aufgrund der Pandemielage schon Angst, dass uns vor den Festivals noch reihenweise Bands rausfallen. Das ist glücklicherweise nicht passiert. Das ist bis auf Megaherz hatten wir keine Verluste zu beklagen, was auch echt gut war, weil wir haben uns sehr lange auf das Line-Up gefreut. Was man auch sagen muss, und das geht auch an euch, ein riesen Dankeschön, 97%+ der Menschen haben ihre Tickets behalten und die meisten haben die in der zweiten Hälfte 2019 gekauft und wir sind dann von Jahr zu Jahr durch die Pandemie gegangen und jetzt sind endlich alle wieder da. Und das Gleiche haben wir auch mit den Bands gemacht, weil ich fand, dass es eine Solidarität untereinander geben muss. In diesem Dreieck aus Veranstaltern, Künstlern und den Besucherinnen und Besuchern, hat man das so familiär zusammengehalten. Darum haben wir auch alle Bands einfach wieder eingeladen. Das haben wir von Jahr zu Jahr gemacht. Gleicher Slot, gleiche Gage, alles gleich. Und natürlich haben auch alle Bands gesagt, das finden wir super und das wollen wir gerne machen. 2-3 andere Bands sind dann vielleicht rausgefallen, weil sich die Pläne geändert hatten oder erst ein neues Album machen wollten oder irgendwas anderes. Aber der Großteil wurde zusammengehalten und dieser Zusammenhalt war extrem wichtig, weil auch Künstlerinnen und Künstler, das weißt du ja auch wenn ihr sehr kreativ wart mitunter, auch lange nichts verdienen konnten. Von den Crews und allen Menschen, die da dranhängen, mal zu schweigen. Und insofern war uns das wichtig und dass das jetzt am Ende wieder so gut zusammengekommen ist und wir so ja einen einzigen Verlust zu beklagen hatten, ist schon ein Glücksfall, würde ich fast sagen, und auch ein super Ergebnis für das, was wir so hinter uns haben in den letzten 2 Jahren.
Wo du sagst, gleicher Slot, gleiche Gage und Album und so weiter, dann fällt mir gerade ein, wir haben gestern unsere Release-Show für unser Ensemble-Album Swan Songs 3 gespielt, was vor 2 Jahren kam. Ja. Total bescheuert. Also das haben wir auch noch nie gemacht. Gestern war, ach geil, also ich freue mich. Genau, wir haben ein neues Album draußen seit 2 Jahren und hatten zwischendurch so noch ein anderes Album übrigens. Ach, völlig absurd, es fällt mir jetzt gerade erst auf. Das war wirklich, ohne Witz, das war die Release-Show. Ich weiß, dass ich habe dir auch noch zum ersten Crip-Talk, glaube ich, die Schallplatte
Ich wollte das gerade sagen.
Ich habe es total vergessen.
Beim ersten Crip-Talk im Juni 2020 hast du mir das Vinyl-Album mitgebracht davon. Das hatte ich nämlich letzte Woche auch nochmal in der Hand und dachte auch, ich hatte nicht an die Release-Show gedacht und dachte, aber guck mal, jetzt werde ich das zum ersten Mal tatsächlich live sehen. Und das ist halt wirklich absurd. Aber wie gesagt, aber umso schöner, dass wir das zusammengehalten haben über die ganze Zeit und dass wir jetzt dann endlich auch vor der Bühne stehen, der Platz komplett voll ist und das auch endlich mal im entsprechenden Maße zelebriert werden kann.
Ja, wir haben die Release-Tour, also die Tour dazu ja im April gespielt dieses Jahr. Das war schon komisch, das so zeitverzögert zu machen, aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, die Zeit hat so ein bisschen angehalten tatsächlich. Also als ich gestern hier wieder stand und auch jetzt den ganzen Sommer über die Festivals und auch die Tour, die wir hatten. Dieses Zeitloch war auf einmal weg tatsächlich. Also ich habe nicht das Gefühl, als wäre ich jetzt hier 3 Jahre nicht gewesen, muss ich tatsächlich sagen. Es fühlt sich an, als wäre es letztes Jahr gewesen. Ich weiß, macht das Gehirn vielleicht mit einem, weil man es vielleicht auch so fühlen will. Aber so geht es mir zumindest gerade.
Das ist wie bei einer guten Freundschaft. Da muss man sich eigentlich nicht jede Woche sehen. Ich meine, schön, wenn man es trotzdem tut. Aber es ist immer gut, wenn man da weitermacht, wo man beim letzten Mal aufgehört hat. Und das zeichnet das einfach aus. Und das ist großartig. Ich habe gestern länger mit den Kollegen vom Wacken telefoniert, die ja parallel stattfinden. Und die haben exakt das Gleiche gesagt. Also es ist tatsächlich so, dass alle gerade sehr dankbar sind, dass es einfach auf dem Level wieder losgeht und alle Menschen, die zu den Festivals kommen, die dort arbeiten, die Menschen auf den Bühnen, halt einfach genau da weitermachen, wo sie beim letzten Mal aufgehört haben.
Ich hatte noch eine Frage jetzt.
Ja, eine Frage an dich.
Ja, ich habe meine gerade vergessen, deshalb frag du mich doch.
Vielleicht kommst du noch drauf.
Ja, gut.
Wie ist es denn dir ergangen? Ich meine, du bist ja neben deiner Tätigkeit als Musiker ja auch noch ein sehr guter Produzent, aber wie ist es mit deinen Bandkollegen gewesen? Wie seid ihr durch die Pandemie gekommen? Wie habt ihr versucht, das Problem in den Griff zu kriegen?
Also wir sind tatsächlich in der tollen Position, dass wir durch die Pandemie wirklich eher kleinere Einbrüche hatten, weil tatsächlich das so ist, dass die Lord of Lost-Hörer anscheinend das, was die normalerweise für Konzerttickets ausgegeben hätten, in Merch investiert haben. Und das tatsächlich uns extrem geholfen hat. Und das Stefan Tarnscheid
Polohemd,
was ansonsten ein totaler Flop ist, aber für dich haben wir es gern gemacht.
Vielen Dank.
Nee, genau, es gibt auch unerfolgreiches Merch, dazu gehören Polohemden. Aber wir haben es noch nicht anders erwartet, insofern. Nee, aber wirklich, uns ging es wirklich nicht wirklich schlecht, weil wir wirklich alle andere Sachen nebenher machen und tatsächlich mit Merch ganz gut unterwegs waren. Und viele der Jungs aus meiner Band auch in meinem Studio oder für mein Studio arbeiten. Wir sind alle freiberuflich. Unser Drummer gibt viel Schlagzeugunterricht gehabt. Das war natürlich online etc. Wir machen viel, viel, viel in verschiedene Richtungen. Insofern, uns ging es tatsächlich nicht schlecht, weshalb wir auch versucht haben, auch in dieser Zeit immer Geld zu sammeln für die, denen es irgendwie viel, viel schlechter geht, so, was man nie außer Acht lassen darf, weil wir haben immer noch ein Luxusproblem gehabt, so, ne?
Absolut. Ja. Das ist Da sprichst du was an, das ist genau der Punkt, der uns auch ganz, ganz wichtig war. Wir haben auch die ganzen Bestrebungen, die wir vor der Pandemie hatten, auch in der Pandemie, auch wenn es null Einkommen gab in unserer Firma, weil wir faktisch ein Berufsverbot hatten, weiter betrieben, weil wir gesagt haben, genau in diesen Zeiten darf man damit nicht aufhören, weil sonst bricht es ja komplett weg tatsächlich. Das ging bei Viva Con Aqua an, das geht noch in ganz viele andere Bereiche. Und das weitergemacht zu haben, ist auf jeden Fall auch ein Faktor, der extrem wichtig war. Da bin ich komplett bei dir.
Wie viele Shows musstet ihr in den letzten 2 Jahren verschieben?
Wir haben natürlich neben dem Festival, was wir machen, auch sehr, sehr viele Tournee-Acts. Und ich glaube, wir haben
ja auch viele andere Festivals.
Genau. Ne? Also ich glaube, wir haben 2.500 Tourshows verschoben. Da sind auch Shows bei, die teilweise 4-mal verschoben wurden. Aber das war irre.
2.500 in 2 Jahren, das sind dann ja so 3 pro Tag ungefähr.
Ja, das war viel. Und das war natürlich auch eine ermüdende und wenig motivierende Arbeit. Also den Menschen ging es, am Anfang hat man es noch sportlich genommen, irgendwann dann nicht mehr so, weil es einfach wahnsinnig nervig war, kräftezehrend war und die Perspektive halt einfach nicht mehr da war zwischenzeitlich. Und dann kam von Welle zu Welle, ging es dann mal auf und zu und wurde schlimmer und mal weniger schlimm. Am Ende war es aber so, dass es natürlich nie klar war, wann es weitergeht. Bei uns kommt noch hinzu, dass wir zum Großteil mit internationalen Bands arbeiten und natürlich auch die Regeln in Deutschland sich alle 3 Wochen änderten und dann über alle Bundesländer noch unterschiedlich waren. Und man konnte ja keiner amerikanischen Band erklären, in 4 Bundesländern spielen wir vielleicht, in 6 auf jeden Fall und in 5 auf keinen Fall. Und nächste Woche ist alles wieder anders. Also hat das nicht mehr stattgefunden. Es gab kein internationales Tourneegeschäft mehr und diese Punkte waren natürlich auch extrem schwierig. Und auch mit Blick auf den Herbst jetzt hoffe ich einfach, dass wir alle was gelernt haben und nicht wieder dahin zurückgehen, wo wir schon mal waren.
Das wollte ich gerade fragen. Ich war mir nicht sicher, ob ich die Frage stellen wollte, aber wo du es ansprichst, wagst du überhaupt eine Prognose für den Herbst? Weil wenn ich mir den letzten Herbst angucke, 3 Wochen vor dem Gothic Meets Classic, was wir spielen sollten, dachten wir, ey, ist alles easy und 3 Wochen später... 3 Tage vor der Show war Ende. So.
Also für eine wirklich seriöse Bewertung ist es noch zu früh. Das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist eher ein Appell an die Politik zu richten, dass sie das mit Augenmaß macht und die Dinge, die wir gelernt haben, auch sozusagen mitbedenkt.
Das ist die Frage, ob nur wir die Dinge gelernt haben oder die Politik eben auch. Ne?
Also das ist genau der Punkt. Das habe ich genau damit gemeint und sagen wollen. Ich muss immer ein bisschen aufpassen, wie ich das ausdrücke tatsächlich. Es ist aber schon so, dass ich mir da hier und da schon Sorgen mache gerade, glaube aber im Gesamten schon, dass wir durch den Herbst kommen, ohne dass nochmal alles dicht gemacht wird. Aber zwischen alles dicht machen und das, was es womöglich gibt, gibt es eine ganze Menge Abstufungen. Und ja, gilt es jetzt zu diskutieren. Vielleicht letzter Satz dazu. Ich bin auch im Bundesverband im Vorstand und wir diskutieren mit der Politik jetzt 2 Jahre lang über alles Mögliche, über Hilfen für Musikerinnen und Musiker, für Crewleute und so weiter. Und das war schon sehr mühsam und das war auch oft frustrierend. Und wir haben versucht, viele Dinge möglich zu machen. Einige Dinge sind noch gelungen, aber vieles war auch, und das haben wir alle mitbekommen, nicht ganz so gut gelöst. Das ist sehr freundlich formuliert. Und wir müssen einfach daraus lernen, was wir die letzten 2 Jahre erlebt haben. Und vielleicht auch nochmal nach links und rechts gucken, was im Ausland so passiert, denn da werden diese Diskussionen gerade nicht geführt.
Ja, also vor allen Dingen, wenn du sagst, man muss ein bisschen aufpassen, wie man sowas ausdrückt, weil man ganz schnell auch in eine komische Ecke geschoben wird. Ich verstehe das total, aber ich glaube, es ist ein großer Unterschied, ob man jetzt sagt, irgendwie, da steckt ein riesengroßer Plan hin und alle wollen uns umbringen, oder man sagt, es findet einfach sehr viel Blindheit und Blödheit teilweise einfach statt. Oder auch zu starkes Picking zum Teil innerhalb der Politik, wer tatsächlich supported wird und wer nicht. Und ich muss sagen, da als Kulturbranche Teilnehmender, muss ich sagen, fühle ich mich tatsächlich auch nach wie vor relativ alleine gelassen mit vielen Sachen. So, und das beginnt bei irgendwelchen Ausfallgagen von Festivals 2020/21, die immer noch nicht abgearbeitet worden sind. Und wir natürlich gucken, dass wir irgendwie unsere Crew bezahlen, was wir dann irgendwie vorstrecken, aber eigentlich ja das Geld von nirgendwo reinkommt. Und ich weiß nicht, wann das reinkommen soll. Natürlich, da wird noch mit viel mehr Verschiebung gearbeitet als bei euch, weil wir ja über noch viel mehr Konzerte sprechen. Aber ich glaube, da gibt es auch ein ganz großes Ressourcenproblem.
So. Absolut. Also es gab sehr, sehr viele verschiedene Hilfstöpfe, wie passgenau die zugeschnitten waren, war dann die Frage. Viele sind auch durchs Raster gefallen dabei. Auf der anderen Seite sind die Landesebene genauso wie die Bundesebene zum Teil massiv mit der Administration überfordert. Das heißt, es gibt dann Gelder, um zu unterstützen, die aber sehr kompliziert zu beantragen sind erstens und zweitens dann erst nach sehr, sehr langer Zeit, wenn überhaupt ausgezahlt werden. Und das sind natürlich alles Probleme, die unserer Branche und dem ganzen Kulturbetrieb nicht helfen und die Sache nicht besser machen. Vor allem nicht, wenn sowas deutlich über 2 Jahre dauert. Und das ist natürlich ein Riesenproblem.
Um mal über schöne Sachen zu sprechen, so, hast du schon irgendwelche tollen Pläne fürs Mera Luna nächstes Jahr, die du schon verraten kannst? Oder?
Ja, ich weise mal darauf hin, dass wir eine kleine Bandrutsche um 12 Uhr ankündigen werden heute.
Ach, jetzt gleich quasi.
Jetzt gleich. Okay. Kommen die ersten 8 oder 9 Bands fürs nächste Jahr. Das ist ein kleiner Vorgeschmack. Das ist noch... Ja, bitte. Vielen Dank. Nein, uns war es wichtig. Da wird noch ganz, ganz viel passieren. Aber es sind sehr viele gute Acts dabei. Und wir haben gesagt, wenn wir jetzt schon dieses positive Gefühl endlich mal wieder zusammenführen, dann wollen wir auch direkt Lust aufs nächste Jahr machen und werden, wie gesagt, um 12 die erste kleine Bandwelle mit, ich glaube, es sind 9 Künstlerinnen und Künstler, announcen. Und dann, ja, dann wollen wir hoffen, dass wir wieder auf dem richtigen Weg sind sozusagen und wieder etwas froheren Mutes nach vorne gucken können, wovon ich aber auch ausgehe. Ich bin vielleicht auch ein unverbesserlicher Optimist, aber ich bleibe da sehr positiv, dass wir trotz der Sachen, die wir gerade über den Herbst besprochen haben, auf einem ganz guten Weg sind und Normalität, auch wenn es hier und da vielleicht gerade noch ein bisschen hapert, auch wieder umfänglicher genießen können demnächst.
Also es war auch wirklich interessant. Ich war ja jetzt in 17 Ländern unterwegs, glaube ich, innerhalb der letzten 9, 10 Wochen.
Ja, ich habe das verfolgt, ich habe schon gedacht. Genau.
Und da wird das ganze Thema Pandemie also sehr unterschiedlich behandelt. Von es ist gar nicht da, bis hin zu strenge Kontrollen. Also das war sehr, sehr interessant zu sehen, wie verschieden das gelöst wird. So.
Ja, absolut. Wir sind ja auch in verschiedenen Ländern aktiv, beziehungsweise haben wir gute Kollegen, mit denen wir uns unterhalten in den anderen Ländern. Und es ist... irre unterschiedlich über Europa gerade tatsächlich. Und ich hab das eben schon gesagt, ich glaube, einige sind da ein bisschen mutiger als andere und andere sind auch ein bisschen besser im Umgang mit den Dingen, die gelernt wurden in den letzten 2 Jahren. Aber im Großen und Ganzen glaube ich schon, dass wir gesamteuropäisch nicht mehr dahin zurückgehen werden, wo wir die letzten 2 Jahre waren, und wünsche mir, dass das hier ähnlich passiert sozusagen.
Ja, vor allem ein großes Wunder tatsächlich für uns, dass wir diese ganzen Konzerte, und wir waren ja nur auch mit einer großen Band und Crew unterwegs, so die ganze Iron Maiden Produktion ist verdammt groß, es ist unfassbar, dass tatsächlich alles stattgefunden hat. Also wir haben da nicht dran geglaubt. Wir haben eigentlich immer, sind jeden Morgen aufgewacht und haben schon so die Reißleine vor uns gesehen, die irgendwer zieht, so. Aber es hat tatsächlich geklappt, so.
Ja, also ich glaube, dass es auch wichtig ist zu zeigen, dass Tourneen in der Größenordnung wieder stattfinden können und dass es auch eine Verlässlichkeit der Menschen gibt, die dafür Tickets kaufen, dass sie nicht irgendwie jetzt für die nächsten 2 Jahre an der Pinnwand hängen, sondern dass Dinge auch abgespielt werden und auch trotz in den schwierigen Zeiten, auch was wir eben schon hatten, was so die Produktionsumstände angeht, man wieder in einen Bereich kommt, wo Dinge verlässlicher werden. Auch wenn wir gerade mit vielen Problemen kämpfen, die wir einfach die letzten 15, 20 Jahre gar nicht kannten tatsächlich. Das ist jetzt einfach so, das nehmen wir auch sportlich, weil wir haben einfach das maximale Ziel, hier ein super Wochenende zu machen mit den eben erwähnten Mitgliedern dieser Familie. Und wenn wir das hinbekommen, dann ist es erstmal alles, was wir erreichen wollen und auch können für das Wochenende. Perspektivisch müssen sich schon einige Dinge wieder ändern, aber da arbeiten wir halt auch dran. Und jetzt, wo Dinge wieder stattfinden, kann man das auch wieder aktiver tun. Auch Menschen zurückgewinnen, die vielleicht die Branche verlassen haben und so, weil das ist... schon eine Herausforderung gerade.
Das ist genau das Ding. Also, dass tatsächlich viele die Branche verlassen haben, das merken wir auch. Überall ist Personalmangel. So, alle haben irgendwelche anderen Jobs gefunden. Und es ist super schwer, Leute zu bekommen. Also, wir haben teilweise, ich habe es dir vorhin schon mal kurz erzählt, dann Leute, die auf der Bühne aufbauen, die mit Flipflops rumlaufen, so, und nicht mit irgendwie...
Das war nicht hier, möchte ich dazu sagen.
Nee, nicht hier, nein. Und nicht mit Sicherheitsschuhen oder so, und zum ersten Mal solche Bühnenelemente zusammen Schrauben. Und also das war wirklich, wirklich super abenteuerlich und auch brandgefährlich. Wir hatten auf der Tour, man muss sich das so vorstellen, bei diesen großen Produktionen, es gibt so eine Stammcrew von, bei Iron Maiden waren es irgendwie so 70 Leute oder so, und dann sind jeden Abend 350 bis 400 Lokale, die auf- und abbauen. Und es gab auf der ganzen Tour, auch innerhalb der Stammcrew, 7, 8 wirklich ernste Verletzungen mit Brüchen und Krankenhausaufenthalten und Wirbelsäulenoperationen und so weiter. Das meiste kam eben durch ungeschultes Personal. Also richtig hardcore zum Teil.
Ja, es ist schwierig. Natürlich ist es auch so, dass die guten Leute auch am ehesten woanders was finden. Das heißt, dass das Abwandern von Erfahrung und Expertise dann schon relativ groß ist zum Teil. Ich meine, wir hatten das bei unseren Festivals, wir haben es ein bisschen anders gemacht, wir haben auch ein anderes System, Gott sei Dank. Wir hatten bisher keine verletzten Stagehands oder Securities oder Ähnliches, weil wir dann nochmal so Zwischenebenen eingezogen haben, die da gut drauf aufpassen. Ich war aber auch auf anderen Veranstaltungen, wo man eine Crew hatte, die so einen Graben bauen sollte, ne? Diese Crash Barrier, wie die heißen, die kennt ihr von vor den Bühnen, die so ein bisschen die Wellenbewegungen aus dem Publikum nehmen, und da stand dann die Crew und ratlos neben so einem vom Gabelstapler gelieferten Turm aus zusammengeklappten Crash-Barrieren, die jetzt aufgebaut werden mussten, und dann fragte der Mensch von der Produktion vor Ort, wer hat das denn schon mal gemacht, und alle guckten sich mit dicken Backen betroffen auf die Füße und wussten nicht genau, wo sie jetzt hingucken sollten, und so nach 2 Minuten zeigte einer so ganz zaghaft auf, und woraufhin der Produktionsleiter meinte, warum zeigst du denn so zaghaft auf? Und er meinte so, ja, letzte Woche. Also er hatte das schon einmal gemacht, hatte dann 100% Wissensvorsprung vor den anderen und wurde dann feierlich zum Crew Chief ernannt. Aber das ist natürlich irgendwie witzig, wenn man da so drüber spricht, aber eigentlich ist das nicht witzig tatsächlich. Aber zeigt so ein bisschen, wie es gerade zugeht zum Teil. Ich meine, wir konnten uns hier Gott sei Dank in den ganzen Kernbereichen auf erfahrene Leute verlassen, auf Leute, die teilweise versetzt wurden, aber gut ersetzt wurden. Darum haben wir diese Probleme so nicht gehabt. Aber das ist schon die Realität gerade. Und es ist extrem schwierig, das alles so zusammenzubekommen. Und wenn dann wirklich wegen Corona oder irgendwas mal einer ausfällt, gibt es für den halt auch keinen Ersatz mehr. Der fehlt dann einfach. Und das verteilt sich dann auf die restlichen Leute, die da sind, die dann alle noch ein bisschen mehr arbeiten müssen zum Teil. Und das sind halt so Dinge, die einfach schwierig sind. Ich meine, das ist ja auch bei euch in der Crew so, wenn euer Mischer ausfällt, ich meine, ihr habt wahrscheinlich vielleicht noch einen zweiten oder so, einen Backup-Mischer, aber ihr wollt ja auch gut klingen, und der Sound, den wir im Publikum hören, der kommt ja nicht vom Festival, der kommt ja von dem Mischer, der da irgendwo am Mischpult steht.
Und jetzt müssen wir auch, glaube ich, ein bisschen lauter reden, jetzt geht hier die Party schon los, ja, merke ich.
Ihr versteht uns noch, oder?
Ja, okay. Ja,
super.
Wo du das erzählst gerade mit den Crash Barriers, also da passieren natürlich auch lustige Sachen dann durch Unwissenheit oder auch fehlende Weitsicht der Crew. Also bei der Maiden-Produktion war es so, dass die Vorderbühne, wo wir gespielt haben, dann haben die hinten ihre großen Aufbauten, wo dann Bruce Dickinson da rumspringt und rumläuft. Und wir haben natürlich nur diesen Vorderbereich genutzt, der auch schon extrem groß war. Aber von der Hinterbühne zur Hauptbühne gab es einen Durchgang, der war so 1 Meter oder 1,5 Meter breit, da musste alles durch. So, wir haben auf dieser Tour eine Komplettproduktion gefahren, das heißt, wir hatten alles mit. Wir haben von Iron Maiden nur einen so einen Starkstromstecker bekommen. Und das Einzige, was wir vor Ort gemietet haben, immer waren die Bühnenelemente, diese Riser, also wo dann Schlagzeug draufsteht und Keyboard und so, weil das passte bei uns nicht mehr in den Truck rein. Und dann hast du diese gemieteten Riser, die dann eben aufgebaut werden, zum Teil von 20 Leuten, die 15 Minuten dafür brauchen, weil eben die das noch nicht können, und das kann man ihnen dann auch nicht vorwerfen, aber die Uhr tickt zum Teil, und wir sind teilweise nicht mal eine Stunde vor Auftritt überhaupt erst auf die Bühne gekommen. So, dann hast du diese Hinterbühne und hier die Hauptbühne und diesen kleinen Durchgang, dann kommen die Riser und werden aufgebaut, zusammengeschraubt, und dann sind die Leute wieder weg. Und dann steht der Riser auf der Hinterbühne, so zusammengeschraubt, 3x2 Meter, und muss durch diesen 1 Meter Durchgang durch, und du hast noch 1/2 Stunde bis zur Show und sollst dann Schlagzeug draufstellen, und dann wird's witzig, weil dann muss er wieder auseinandergebaut. Also wir hatten so viele völlig absurde Situationen und hatten aber zum Glück eine unfassbar hilfreiche, freundliche Iron Maiden Crew, die uns bedient hat, quasi, als wären wir die Hauptband. Das war unfassbar hilfreich. Deshalb hat das alles geklappt und wir haben wirklich jedes Konzert so spielen können. Das Knappste war in Wien, beziehungsweise Wiener Neustadt. Da waren wir 7 Minuten vor Showstart fertig. Das heißt, da wurde noch das Make-up für Nick und Jared noch zur Bühne geschattelt, ganz schnell. Die haben sich noch irgendwie schnell mit Handy-Selfie-Modus als Spiegel irgendwas ins Gesicht geschmiert und sind mit noch dreckigen Händen dann auf die Bühne gerannt. So. Also, aber wir haben alles geschafft. Alles super. Aber solche Situationen entstehen dann.
Absolut. Wenn das positiv ausgeht, ist es ja immer gut. Wenn das nicht positiv ausgeht, bleibt halt auch mal was auf der Strecke. Wir hatten das bei einem anderen Festival, auch nicht unseres explizit, wo die Band so Theaterbau aufbauten hatte. Und die waren 3,50 Meter hoch. Die Durchfahrhöhe von der Hinterbühne nach vorne war aber nur 2,50 Meter hoch. Und da standen alle ganz ratlos im Changeover davor. Und ja, so schnell konnte man das nicht mehr runterbauen. Die Sachen gab es dann nicht auf der Bühne. Das sind Dinge, die sind früher nie passiert tatsächlich. Das hat man ja schon in vielen Gewerken, dass das einfach hier und da schwierig ist. Aber im Großen und Ganzen finden die Shows statt. Die Menschen sind glücklich. Und das ist erstmal ein großes Plus für unsere ganze Branche. Dass es wieder funktioniert, ist, glaube ich, das, worauf wir sehr lange warten mussten. Wie war es für dich, vor Iron Maiden zu spielen? Wurdet ihr herzlich empfangen?
Bevor ich das beantworte, will ich noch ganz kurz eine Sache dazu sagen, wo du sagst, ist alles gut gegangen. Für uns ist tatsächlich alles gut gegangen, aber wenn dann für die Hauptband das einmal nicht gut geht, das war völlig absurd, es war Bologna, Italien, und das war so ein ganz krass heißer Tag, 36, 37 Grad, und es lag schon so Gewitter in der Luft, und das sollte irgendwann nachts gewittern. Und wir haben gespielt, es war alles super, nach uns hat Airborne gespielt, da wurde es dann schon so ein bisschen windig so, aber ging noch. Und direkt zum Changeover, die halbe Stunde, bevor Iron Maiden starten sollte, zog es zu. Und wir haben uns umgedreht, hinter die Bühne geguckt, das sah aus wie bei Independence Day, so wirklich so die schwarzen Wolken. Es hat nur noch gefehlt, dass das Raumschiff da durchkommt. Es sah wirklich so aus, 10 Minuten später war es nachtdunkel und es fing an zu hageln und zu regnen, Windstärke 10. Dann haben die Lautsprecher, diese Line Arrays runtergelassen, die riesengroßen Videoleinwände. Hinten bei der Bühne diese Planen hochgerafft wie bei Segeln, damit die nicht umkippt, weil die Bühne ist auf einmal ein riesen Windfänger. Na, was ist passiert? Iron Maiden haben nicht gespielt. Das heißt, diese riesengroße Crew, dreistellige Crew, hat für uns alles aufgebaut und dann wieder abgebaut. Und 35.000 Italiener haben uns gesehen und Airborne, aber nicht die Band, weswegen sie eigentlich gekommen sind, und sind wieder nach Hause. Die mussten mit den Carabinieri teilweise vom Platz befördert werden, weil die natürlich angefangen haben, die Bühne zu beschmeißen. 3 Stunden später, schönste Sommernacht, alle stehen vor den Nightlinern, trinken Rotweinchen, gucken in den Sternenhimmel und zwischendrin 3 Stunden Weltuntergang. Und die Hauptband kann nicht spielen. Und du freust dich selber, also wir waren natürlich so glücklich, wir hatten ein unfassbar geiles Konzert gespielt, waren ganz euphorisch, hatten aber ganz schlechtes Gewissen, dass wir uns gefreut haben, wo Iron Maiden nicht spielen konnten, die natürlich hammer enttäuscht waren. So. Also ja. So geht's auch.
Ja, ich verstehe das absolut. Das ist auch für uns als Veranstalter, das fehlt dir natürlich, dass wenn du 2 Jahre alles zusammengehalten hast, endlich stattfindet und dann ein Unwetter übers Gelände kracht, das sind Dinge. Ich bin so froh, dass das Wetter so ist, wie es ist. Ich meine, 3 Grad weniger wären auch okay, aber es ist tatsächlich so, dass wir uns da gar nicht beschweren können. Wenn ich sehe, also Rammstein zum Beispiel, die eine ihrer ersten Shows direkt wegen einem Unwetter unterbrechen mussten.
Damals. Leipzig, glaube ich, ne?
Genau, Leipzig war das. Und das ist natürlich die Hölle. Ne? Genau, wir haben die ganzen gerade schon besprochenen Produktionsumstände, dann findet es endlich statt und dann hast du auch nichts mit Corona oder sonst irgendwas mehr, aber dann kommt einfach ein Unwetter und wischt das einmal weg. Das ist also maximal frustrierend und ich bin so froh, dass das Wochenende jetzt so ist, wie es ist und wir das bei schönstem Wetter über die Bühne bringen können, sozusagen.
Um auf deine Frage zurückzukommen.
Ja, jetzt kommt genau.
Ich kann es tatsächlich nur durch und durch positiv beantworten. Wir hatten wirklich die Zeit unseres Lebens und das liegt vor allen Dingen auch daran, dass wir nun mal eine geladene Band waren. Also wir waren halt auf Wunsch der Hauptband selber Tour-Support und das merkt man. So, es ist ein großer Unterschied, wenn du dich wie eine Aktion, wie eine Anzeige, die du buchst, irgendwo drauf kaufst und viele Bands machen das so, die Supportband, die am meisten Geld zahlt, die darf dann mitkommen so und das ist natürlich klar, es kann sinnvoll sein, das zu machen, rein wirtschaftlich und marketingstrategisch, um es jetzt mal so ganz unkünstlerisch zu bewerten. Aber wenn du vor Ort bist und du weißt, die Band hat dich eingeladen und die Band und die Crew, die lassen dich das jeden Abend spüren, in jedem Gespräch, und das tauchen dann auf einmal, während du spielst, so auf der Bühne tauchen auf einmal links und rechts so grinsende Köpfe auf und denkst so, ach guck mal, war das nicht gerade Nico McBrain? Spielt der nicht seit 100 Jahren bei Iron Maiden? Geil. Und freut sich, dass du da bist. Das ist ein ganz besonderes Gefühl. Und diese positive Welle, das hat uns, also davon werde ich mein Leben lang zehren. Das hat uns so viel Energie gegeben, so viel Kraft und tatsächlich auch, wir haben wirklich Vorbilder gefunden, wie man sich verhält gegenüber, wir versuchen ja selber schon immer so nett zu sein, wie es geht, aber es geht noch netter und das haben wir gelernt. Also wie man mit Crew umgeht, mit Band, mit Menschen, das war unfassbar. Ja, also ganz, ganz tolle Menschen.
Ja, ich finde ich auch absolut. Ich habe mich wahnsinnig gefreut für euch, denn du hast, also dass irgendwann mal erzählt wurde, wir gehen mit Maiden auf Tour, habe ich schon gedacht, so, oh, weil das, man weiß halt nie, wie es wird. Es kann sein, dass die Menschen Bier trinken, mit Rücken zur Bühne stehen, das hat man alles schon erlebt.
Auch das hat geklappt, das habe ich vergessen zu erwähnen, das Publikum, es war gigantisch. Natürlich hast du immer ein paar Nasen, die finden Scheiße normal, ja, ist okay, so, aber...
Aber ich fand das Wahnsinn. Und ich habe zwischen, als ihr auf Tour wart, haben wir öfter kommuniziert. Dann habe ich mit eurem Booker auch häufig gesprochen, der auch völlig aus dem Häuschen war. Und ich finde das schön, das zu sehen, dass eine deutsche Band mit so einer internationalen Größe Tour, dass das dann so aufgeht bei einer ganzen Europa-Tour, gerade nach dieser langen Durchstrecke und diesen ganzen Dingen, die wir erfahren mussten. Das hat selbst mich positiv beflügelt tatsächlich, weil ich euch natürlich auch mag und so. Aber ich finde toll, dass diese Sachen dann wieder so funktionieren und dass auch... diese Energie, von der du gerade sprachst, dann natürlich auch mit in weitere Sachen gezogen wird und so. Und das ist einfach super. Und das ist, also da merkt man auch nochmal, was wir ganz lange nicht hatten. Und das, fand ich wahnsinnig motivierend tatsächlich auch zu sehen. Ihr stellt das ja auch immer sehr gut dar in Social Media, muss man sagen. Da seid ihr ja relativ fit. Und das ist, glaube ich, sehr positiv auch für die Menschen, die jetzt nicht in Bologna bei Maiden dabei waren, sondern insgesamt gesehen haben, wie das so funktioniert und wie viel Spaß ihr habt und wie das wieder stattfindet.
Es war für uns tatsächlich mit den Menschen vor der Bühne, weil man davon ausgehen muss, dass 95% der Leute oder mehr uns nicht kannten. In Deutschland vielleicht mehr, aber wenn du zum ersten Mal in Zagreb spielst oder keine Ahnung, dann musst du davon ausgehen, dass dich fast alle nicht kennen. Und das erste Konzert fühlte sich dann ein bisschen an wie so ein Glücksfall. Man glaubt dann noch nicht dran, dass es überall funktioniert. Ich habe das erste Konzert, habe ich auch fast die Tour schon abgebrochen. Ich bin beim vierten oder fünften Song, haben sich meine Riser auf der Bühne irgendwie auseinander bewegt. Und ich habe mich dann hingelegt auf diese Metallelemente, mir überall alles aufgeschlagen. Fing dann beim Singen an, im Mund noch zu bluten und so, und war alles nicht so cool. Am Ende der Show war das dann mal wieder weg und dann blieben nur blaue Flecken und wir haben die Tour gespielt, aber ich habe es fast zerstört beim Tourstart. Egal, lief gut, zweites Konzert lief auch gut, drittes, dann haben wir langsam angefangen zu glauben, dass es funktioniert. So, dass wir in der Lage sind, Iron Maiden Fans zumindest zum Großteil zu begeistern. Und ich sprach dann mit ein der Jungs, ich sag mal Jungs, die sind schon ältere Herrschaften, aber ein der Jungs der Band, aber sie sind wie Jungs auf der Bühne, die haben eine Energie wie 20-Jährige. Und da sagte der Mensch, natürlich funktioniert das, wir kennen doch unser Publikum. Und ab da bin ich mit völliger Entspannung jeden Abend auf die Bühne gegangen. Und ich hatte tatsächlich in der Pandemie wieder so ein Lampenfieber entwickelt, weil meine letzte Show vor Pandemiestart war ein Showabbruch in London. Mit Grippe oder keine Ahnung, vielleicht hatte ich schon Covid, wer weiß das. Also richtig, ich hatte richtig Lungenentzündung und alles. Und das habe ich mit in die Pandemie reingetragen, diese Angst, so zu versagen. Also, und das ist jetzt weg. Ich bin jetzt wieder entspannt. So, ich bin wieder da so gefühlt. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich das jetzt so weitermachen kann. Ich habe teilweise echt gedacht, vielleicht schaffe ich das gar nicht mehr. Vielleicht entwickle ich eine Angst, die ich eigentlich nie hatte. So, die ist zum Glück weg.
Und wie geht's jetzt weiter? Was kommt als nächstes?
Wir machen jetzt noch ein paar Festivals, auf die ich mich sehr freue, auch international noch was. Und dann geht's im Herbst auf Tour, auch europaweit tatsächlich. war auch ganz crazy, also durch die Maiden-Tour die Vorverkäufe natürlich hammerhart angezogen haben. Und wenn du die Vorverkaufszahlen anschaust und siehst, okay, für Paris hast du auf einmal dreimal so viel Tickets zum Vorverkauf wie für Nürnberg, dann merkst du, dass irgendwas passiert. Das machen wir und Ende des Jahres kommen ziemlich viele geile Überraschungen.
Oh, da sind wir gespannt. Hast du noch eine Frage?
Ich habe... Du willst jetzt noch die Zeit überbrücken, ne?
Nee, ich will nicht überbrücken. Nee, ich will gar nichts überbrücken.
Nein, ich hab tatsächlich eine Frage.
Ich hab nämlich auch zwei, drei Fragen, die auch uns über Social Media gestellt wurden von euch.
Ah, okay.
Das würde ich sonst auch gleich nochmal...
Nee, ich habe tatsächlich die Frage, du hast gesagt, du hast während der Pandemie auch angefangen, Musik zu machen. Kann ich das mal hören?
Ja. Ich muss dazu sagen, ich habe das immer schon gemacht, jetzt nicht auf dem tollsten Niveau, sonst hätten wir jetzt wahrscheinlich getauschte Rollen oder es gäbe noch jemand anders hier. Ich habe das aber während der Pandemie wieder angefangen.
Ich meinte wieder angefangen. Genau, ich weiß, das früher ja auch schon mal.
Genau, das ist aber Ewigkeiten her. Das war Ende der 90er, Anfang der Nuller so, aber eher in den 90ern. Und ich spiele Gitarre und Bass, mehr schlecht als recht, aber das geht einigermaßen. Und das ist halt das in der Pandemie. Wir hatten halt viel damit zu tun, das alles irgendwie zusammenzuhalten. Aber da hatte ich halt auch ein bisschen mehr Zeit, als ich normalerweise habe. Und da habe ich damit wieder angefangen tatsächlich. Und das hat mir... weil ja auch sonst nicht viel ging, tatsächlich einen ganz guten Ausgleich gegeben. Und jetzt, wo es wieder so viel los ist, mache ich schon wieder weniger. Aber eigentlich habe ich mir geschworen, das mir ein bisschen zu erhalten sozusagen.
Es gibt ja auch hier diesen Newcomer-Wettbewerb für die Mainstage.
Ja,
ne?
Genau. Also
vielleicht, du hast ja Kontakte.
Ja, das genau da, und genau deswegen mache ich es nicht. Nein, der Newcomer-Contest ist auch so eine Sache. Du hast eben Pay-to-Play angesprochen, also man bezahlt, um irgendwo mitspielen zu dürfen. Das gibt es tatsächlich aus den eben schon erwähnten Marketinggründen und so, aber sowas mögen wir überhaupt nicht. Da sind wir wahnsinnig weit.
Kann ich bestätigen, beim ersten Meraluna haben wir auch schon Geld bekommen, also alles super.
Nein,
so.
Vielen Dank. Aber jede Band, egal wie groß sie ist, bekommt hier Geld. Und schon gar nicht müssen sie dafür bezahlen, hier zu spielen. Wir wollen gute Gastgeber sein und es wird auch jede Band gleich behandelt. Es ist jede Band das gleiche Catering und es hat jede Band, gut, die Garderobengröße ist dann, oder die Raumanzahl ist vielleicht unterschiedlich, was aber auch daran liegt, was wir gerade schon gehört haben, dass die Crews bei den größten Bands einfach ein bisschen größer sind und die ein bisschen mehr Platz brauchen.
Ja, wir hatten gestern auch zwei Garderoben, weil wir einfach ja auch auf der Bühne schon so viele waren. Ja. Aber ansonsten ist, ich kann das bestätigen, das ist hier im Backstage für alle gleich geil.
Wir wollen ein guter Gastgeber sein und gerade hier, wir reden immer von diesem Family-Ding. Das ist tatsächlich so. Das ist vor wie hinter der Bühne so. Das wird gelebt. Und in dem Newcomer-Contest, den ich irgendwann mal ins Leben gerufen habe, da sind schon so viele tolle Sachen draus entstanden. Und gerade weil wir auch, also A, die Szene supporten wollen, aber auch die, ja, Newcomer, die neuen Headliner von morgen irgendwie supporten wollen, ist das in den letzten Jahren super gelaufen. Und wenn wir Bands wie Unzucht sehen, die das damals gewonnen haben, dann ihren ersten Plattenvertrag bekommen haben, eine Bands wie Averium, die dann von Out of Line gesigned wurden, ihren ersten Plattenvertrag bekommen haben, was alles hier aus unserem Newcomer-Contest kam, dann sieht man zumindest, und eine Band wie Unzucht, die spielt jetzt deutlich höher. Und man kann das schon machen. Man kann das jetzt nicht mit 1000 Bands machen, aber wenn jedes Jahr eine gute Band hier spielt, das Festival eröffnet und dann ihren Weg in der Szene oder in der kulturellen Musikwelt, wie auch immer im Allgemeinen geht, dann weiß man, dass man zumindest was richtig macht damit. Weil gerade, ja, ich finde, dass die Szene immer frisches Blut braucht.
Und eine Motte auf dem Gothic Festival.
Eine Motte auf dem Gothic Festival. Fast wie gestaged sieht das aus. Vielleicht kommt gleich noch ein Rabe oder sowas. Nee, aber das ist ganz wichtig. Und und das ist auch nochmal eine Aufforderung, wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr Ideen habt, schreibt uns einfach immer per Mail oder über die Sozialmedien. Wir nehmen das sehr gerne auf, tatsächlich.
Bitte? Ich sagte gerade Stefans Band.
Genau. Nein, es ist, wir versuchen das Line-Up natürlich frisch zu halten. Das ist mal einfacher, mal weniger einfach, was auch immer so ein bisschen von den Verfügbarkeiten im jeweiligen Jahr abhängt. Das sind nämlich, jetzt gehe ich nämlich kurz auf die Fragen ein, die von euch kamen.
Ach ja, genau, erzähl.
Genau, und das geht so ein bisschen, wie wählt ihr die Bands aus und nach welchen Kriterien? Das ist eigentlich eine der meistgestellten Fragen. Weil gerade hier in dieser Familie, in dem Kosmos des Mira Luna, haben wir ganz oft das Phänomen, dass 50% der Leute sagen, ach, die schon wieder, und die anderen, ja, die schon wieder. Und das ist immer so ein bisschen das Problem, was man tatsächlich...
Aber das ist doch immer so. Auch wenn du dich als Band veränderst, du machst was Neues, dann sagt die Hälfte Leute, oh, das ist nicht mehr meine Band, das ist was anderes. Wenn du das Gleiche machst, sagt wiederum die Hälfte, ist ja genau wie vorher. Also das ist das...
Das ist also
damit musst du, glaube ich, einfach leben.
Genau, das ist auch so. Und dadurch, dass es immer voll ist, sind wir, glaube ich, auch auf einem guten Weg. Die Frage kommt trotzdem sehr häufig. Und wir versuchen das immer so zu gestalten, die eben erwähnten Legosteine, dass wir aus den ganzen, sag ich mal, Subgenres immer so viele Acts zu gleichen Anteilen holen, dass für alle was dabei ist. Wir versuchen nicht zu schnell zu wiederholen und wir versuchen vor allem immer wieder auch mal neue Sachen aufzunehmen. Trotzdem aber die alten Helden und Heldinnen nicht zu vergessen, und das ist so ein bisschen das, wie wir es zusammenstellen. Und darüber hinaus dann hängt das Ganze ja auch sehr, sehr stark von Routing, von Künstlerverfügbarkeiten, von ganz vielen anderen Dingen ab. Und das ist immer so, wenn man das dann in der richtigen Mixtur zusammenbringt, hat man eigentlich immer ein erfolgreiches Festival. Und wir sind jetzt viele, viele Jahre immer ausverkauft gewesen, und ich glaube, das funktioniert ganz gut. Trotzdem, und das will ich auch nochmal in der Runde sagen, und auch für die Menschen, die den Podcast vielleicht später hören, sind wir für Input auch immer dankbar. Ich meine, es ist ein großes Festival, eine Band, die vielleicht jetzt gerade mal vor 30 Leuten spielt, muss vielleicht nochmal warten oder sich vielleicht eher für den Newcomer-Contest anmelden. Im Großen und Ganzen sind wir aber wirklich für frisches Blut und Input immer, immer sehr, sehr offen. So, das ist eine Frage, die häufig gestellt wurde, die wollte ich erstmal mit hier reinnehmen tatsächlich, damit wir da auch nochmal offen drüber sprechen können, weil die Programmfragen schon immer sehr häufig kommen.
Ja, du bist natürlich auch irgendwo begrenzt, es sei denn, du möchtest so ein Mira Luna noch weiter öffnen im Subgenre-Bereich. Und ich glaube, das ist auch ganz gut, wenn man versucht, dass man nicht jetzt irgendwie das dritte, vierte Metal-Festival wird, so, sondern dass eben das Mira Luna auch dieses besondere Flair behält. Und das finde ich schon wichtig. So.
Absolut, das ist gut, dass du es ansprichst. Das Mira Luna soll...
Sorry, also nicht falsch verstehen, nichts gegen Metal-Festivals, wir gehören ja selber dazu. Nur, dass eben man eine bestimmte Farbe, also dass man die Festivals emotional eben auch weiterhin zuordnen kann und nicht immer nur eine Melange aus allem hat, überall. Das ist ja scheiße. Also.
Nach so vielen großen Shows mit Maiden mag er jetzt kein Metal mehr. Nein, was du sagst, ist vollkommen richtig. Das Mira Luna ist genau in dem musikalischen Platz, wo es ist, genau richtig aufgehoben. Wir müssen das Mira Luna nicht doppelt so groß machen, wie es ist, dann würde es was verlieren. Wir müssen jetzt auch nicht endlos Metal-Bands hinzufügen, dann wäre es auch nicht mehr dasselbe. Das Mira Luna steht genau für den Platz, wo es sich gerade befindet, und der soll es auch bleiben tatsächlich. Oh, das freut mich. Es freut mich, dass es euch freut. Vielen Dank. Wir haben ja auch bei den Headlinern in den vergangenen Jahren mit Prodigy oder Placebo oder Korn immer mal Ausflüge gewagt. Das ist auch ganz gut angekommen. Das werden wir auch sicher immer wieder mal machen. Aber konzeptionell von der Grundstruktur dieses Festivals werden wir das nicht verändern. Wir werden es versuchen, immer besser zu machen. Es gibt immer Punkte, auch jetzt haben wir wieder eine längere Liste, Dinge, die man im nächsten Jahr wieder dann nochmal verbessern will. Das ist ganz klar, so ein Festival ist nie fertig, auch wenn es schon so lange existiert. Man darf sich als Veranstalter auch nicht auf die faule Haut legen, was das angeht, weil dann bröckelt es irgendwann weg. Wir wollen es auf einem hohen Niveau halten. Wir versuchen immer neue Sachen zu erfinden. Gerade in diesem Jahr war das alles ein bisschen schwieriger, weil wir mussten am Gelände Umstrukturierungen vornehmen, die wir selber sehr kurzfristig erst erfahren haben sozusagen. Das hat aber alles super funktioniert. Und fürs nächste Jahr gibt es wieder diverse Punkte, wo wir ran wollen, und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich bin aber sehr, sehr positiv, dass wir diesen Weg sehr gut weitergehen können und auch genau weiterhin für das stehen, wo wir jetzt fast 25 Jahre für stehen.
Wie wär's denn mal mit so kreativen Sachen wie Fallschirmspringen oder Bungee-Jumping? Haben ja große Festivals international, wenn man dann so Damen in Reifrock und Corsage so einen Bungee-Turm runterfliegen sieht und so, wenn ich mal... Das fände ich mal innovativ, habe ich so noch nicht gesehen.
Nee, das stimmt. Wer ist dafür? Wer ist dagegen?
Okay, war eine meiner weniger guten Ideen, ich merke schon. Gut, alles klar.
Ja, da ist...
wie viel Zeit haben wir eigentlich überhaupt?
Da ist eigentlich in 2 Minuten da drüben jetzt sehr laut werden soll.
Ja, wer spielt da jetzt? Weißt du das? Wisst ihr das? Wer spielt da?
Was?
Faul.
Faun? O-U-L. Oul.
Ool.
Richtig. Geh gleich mal rüber, guckst du mal.
Okay.
Kann der Chris auch was Neues entdecken heute? Ich möchte mich ganz, ganz, ganz herzlich bedanken. Vor allem bei Chris, der das jetzt zum dritten Mal mit mir gemacht hat.
Wollen wir das ein viertes Mal vielleicht dann auch nochmal machen?
Ja. Vielen Dank. Ich möchte mich vor allem bei euch bedanken, die ihr alle auf dem Festival seid, so lange darauf hingefiebert habt und jetzt heute Morgen zu der frühen Zeit beim ersten Mal in echt auch erschienen seid. Vielleicht machen wir das ja auch wieder oder zu einer schönen Tradition. Schauen wir mal, was die Zeit so bringt. Ich möchte mich bedanken und euch noch einen ganz, ganz tollen Festivalsonntag wünschen. Habt viel Spaß, passt gut aufeinander auf, kommt dann morgen oder wann auch immer alle wieder gesund und munter nach Hause. Und kommt auf jeden Fall bitte nächstes Jahr wieder. Da würde ich mich freuen.
Danke, ciao.
Vielen, vielen Dank.
Oh, so wie Politiker machen, also, dass sie noch so lange die Hand schütteln und dann in die Kamera.
Hier.
Alles klar, super, danke.
Vielen Dank, tschüss.